You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
Willkommen zurück zum 030 Booty Call und ich fange diese Folge mal mit einem Zitat aus einer meiner absoluten Lieblingsserien an, und zwar das ist die Nanny. Da gibt es ein Zitat, und zwar da sagt die Kleine, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt, man sieht alles, wenn man nur lang genug lebt, und ich finde, das trifft auch ganz gut die Situation, in der wir uns hier gerade befinden. Und zwar, ich sitze gerade mit einem Pornostar bei mir zu Hause auf der Couch und der kuschelt gerade mit meinem Hund, und das ist eine Situation, die ich so, glaube ich, auch habe gar nicht kommen sehen, aber jetzt seid ihr quasi mit dabei. Die Rede ist von Hans Berlin. Schön, dass du hier bist.
Dankeschön. Und Paco ist auch ein ganz lieber Hund, solange er keine Blähungen hat.
Die hat er gerade, aber das sind Luftküsschen, die er dir zuwirft.
Ja, super. Also,
auf jeden Fall schön, dass du hier bist. Schön, dass du die Fürze vom Hund erträgst. Und herzlich willkommen im Chateau Caramel, wie ich Liebe von mein Zuhause nenne. Wir trinken einen Drink, den ich so eigentlich gar nicht trinke. Was ist das?
Ein Naturradler von Warstein, habe ich noch nie getrunken. Zitrone ist aber echt lecker, erfrischend.
Aber
eigentlich
ja
mehr ein Sommergetränk.
Ja, aber du hast ja Radler gewünscht als Dating-Drink. Ist das sowas, was du auf einem Date trinken würdest?
Oh Gott, reden wir jetzt über ein Sex-Date oder über ein Date, wo wir...
So oder so.
Also ein Sex-Date würde ich nicht, weil darauf muss ich mir rülpsen.
Mhm.
Aber sonst, also mein Ausgehgetränk ist eigentlich so ein Wodka Red Bull, ja.
Okay, dann lass uns mal ganz kurz schnell dein imaginäres Dating-Profil ausfüllen. Ach. Lass uns kurz schnell klären, was da drin stehen würde. Also Hans Berlin ist dein Name, also du bist Pornodarsteller, du bist HIV-Aktivist. Was würde noch alles in deinem Profil stehen? Also du bist 53, das weiß ich, dass du in New York wohnst, dass du Single bist, ist das richtig?
Ja.
Okay, was würde noch in deinem Dating-Profil drin stehen? Was muss man wissen?
Reden wir jetzt über Tinder oder reden wir jetzt über Grindr?
Sagen wir mal Grindr.
Ach so. Ich meine, da ist natürlich die sexuelle Position, dann finde ich auch, dann noch kommt immer drauf an, ob ich jetzt faul bin oder nicht, aber meine Lieblingsposition ist alter Mann auf dem Rücken, also wird vielleicht eher dann, wie heißt es, passiv, nee, versatile bottom oder sowas daneben drin stehen. Das dann eben, und dann, ich schreibe auch immer noch rein, seid nett zueinander und Bilder und Stats und so weiter. Ich gebe da jetzt gar nicht so viele Informationen über mich, weil ich mir denke, dann kann man das eher im Gespräch dann rausbekommen.
Okay.
Und bei Tinder ist es anders. Da würde ich halt eben auch noch irgendwie reinschreiben, vielleicht Hobbys, Freunde, Kinos, Theater. Ja.
Okay, und du bist Single. Bist du schon länger Single?
Ja, ich habe mehr oder weniger festgestellt, dass ich in meinem Leben die meiste Zeit Single war und jetzt eben seit einem Jahr jetzt, ja.
Okay, ja. Und würdest du sagen, bist du ready, dich zu binden, oder sagst du so, nee, gerade ist ganz gut, wie es ist?
Ich bin eigentlich immer ready, mich zu binden. Ich würde das schon ganz gern machen, ja.
Okay, ja. Was würdest du sagen, woran scheitert's?
Das frage ich mich auch sogar. Meine Eltern haben mich schon gefragt, deswegen. Gott, mit dem M komme ich mir vor wie der Boris Becker, der sich so anhört.
Aber vielleicht noch ganz kurz eine Frage zuerst. Ja. Bist du eher so monogam oder bist du eher offen?
Ach, was für eine persönliche Frage.
Also wenn du es nicht beantworten möchtest, ist das vollkommen okay.
Nein, wie gesagt, kannst mich alles fragen. Also ich denke mir, da bin ich vielleicht altmodisch. Ich denke mal, von Anfang an würde ich ganz gerne eine monogame Beziehung machen. Und dann, ich glaube nicht an Monogamie, also nicht im heterosexuellen, im schwulen Bereich. Ich glaube einfach an Vertrauen und Wahrheit sagen. Und da bin ich lieber, dass ich eine ehrliche, offene Beziehung habe. Ich hasse auch das Wort Regeln, das sind Vereinbarungen, weil Regeln wollen gebrochen werden. Aber wenn wir beide was vereinbaren, dann stehen wir auch dahinter. Und dann ist mir lieber eine offene Beziehung eben mit Vereinbarungen, als eben zu sagen, ich habe eine monogame Beziehung und dann wird hinterm Rücken gefickt und dann kommt das irgendwie alles raus. Aber wie gesagt, anfangs, um einfach so ein Fundament zu bauen, um sich besser kennenzulernen, würde ich ganz gerne eben monogam starten. Ja.
Okay, was ich ja ganz spannend finde ist, und das werden jetzt sicherlich auch ganz viele Leute, die gerade zuhören, sich fragen, ja Mensch, wir kennen dich aus deinen Filmen, also du drehst Unterhaltungsfilme für Erwachsene.
Genau.
Du bist also quasi Pornodarsteller. Aktiv machst du das nicht mehr, richtig? Du machst jetzt nur
mehr passiv.
Okay, aber im Sinne von, du hast es quasi gesagt, okay, Porno drehen aktiv ist jetzt nicht mehr so mein Ding, sondern ich mache jetzt eher Onlyfans und eher mehr Aktivismus, richtig?
Genau, und das ist immer ganz lustig, wenn ich mich mit jungen Onlyfans-Darstellern unterhalte, ach, ich drehe Pornos. Ich sag, nee, ich finde da schon einen Unterschied eben, ob du jetzt eben Studio-Pornos eben drehst oder ob du jetzt Onlyfans eben drehst. Wobei es natürlich für die Welt da draußen ist das alles Pornografie und das ist alles gleich. Mhm. Aber ich komme halt wirklich noch aus dieser Zeit, ich habe 2012 meinen ersten Film gedreht, wo du halt wirklich für ein Studio halt gearbeitet hast und das heißt, du konntest nicht einfach nur deinen Schwanz oder deine Füße oder weiß Gott was zeigen, wie auf Onlyfans, sondern die ganze Person. Du musstest eine Persona erschaffen, deinen Namen. Ich heiße mit wahren Namen Florian. Ich habe früher, wo ich in Los Angeles gelebt habe, Gogo getanzt und die Musik ist laut und ich stehe da auf so einer Gogo-Box. What's your name? Florian. Gloria? Und die konnten einfach meinen Namen teilweise nicht verstehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, was ist so ein typischer deutscher Name? Und das war eben Hans. Mhm. Und da ist ihm Hans geboren. Und da habe ich ganz oft die Anfragen bekommen, ob ich im Pornofilm mit auch drehen will. Damals habe ich noch gesagt, ich verfolge noch meine richtige Schauspielkarriere. Und dann 2012 habe ich dann endlich mal nachgegeben und habe dann unter Hans Berlin dann eben meinen ersten Pornofilm gedreht. Und jetzt genau mache ich halt hauptsächlich Onlyfans. Deswegen, wenn du die Pornoindustrie so ein bisschen verfolgst, wie machen denn die überhaupt noch Geld? Jeder kann ja umsonst im Internet eben gucken und deswegen haben die großen Firmen überstanden die Zeit und haben teilweise auch fusioniert. Mhm. Also unter Falcon Studios ist jetzt Hot House und Naked Sword und Raging Stallion, das waren früher Independent Studios eben. Und in Europa gibt es eigentlich fast keine richtigen Studios eben mehr. Und deswegen, also ich habe zu Folsom letztes Jahr für Frankfurt Sex Stories gedreht. Mhm. Das ist, glaube ich, das einzige Studio, was es überhaupt noch gibt hier in Deutschland. Und genauso für die habe ich gedreht, das war der letzte Studio-Porn. Ich habe was in London noch gedreht für kleinere Studios, aber genau, ich würde jetzt sagen, diese Zeit ist eigentlich mehr oder weniger vorbei. Mhm. Das Onlyfans ist ein ganz nettes Einkommen eben noch nebenbei, aber genau, ich fokussiere mich da hauptsächlich auf meinen Aktivismus.
Okay, aber heißt das dann, dass du aufgehört hast, ich sag jetzt mal, aktiv Pornos zu drehen, weil du sagst, okay, die Industrie ist jetzt irgendwie so, ich sag jetzt mal, kaputt, dass da gar nicht mehr wirklich was zu holen ist? Oder sagst du irgendwie, ist es jetzt irgendwie nicht mehr ich heute?
Na, ich müsste halt woanders leben. Ich weiß, dass Freunde von mir, die immer weiter noch Filme drehen, die sind nach Las Vegas gezogen, weil viele von diesen, wie gesagt, Falcon Studios, die sind da, es ist einfach, die Flüge sind billiger nach Vegas, die Hotels sind billiger. Früher war da eben viel in Los Angeles. Und mit dem Radler muss ich teilweise immer rülpsen.
Du, das machen alle hier, deswegen unter uns, das haben alle schon gehört.
und deswegen, also ich müsste wieder halt dahin ziehen. Ich müsste mehr ins Fitnessstudio gehen, ich müsste vielleicht Anabolika nehmen. Mir wurde auch schon gesagt, irgendwie Botox zu machen, weil einerseits so dieser Daddy-Look ist ja in, aber wenn du jetzt mal so einen Dallas Steel anguckst oder einen Rocco Steel, lustig, dass die beide Steel haben, sind aber nicht verwandt. das sind halt auch so Muskelberge dann eben. Also da liegt einfach mein Fokus nicht da drauf. Und wie gesagt, in Europa gibt's diese Studios ja jetzt nicht mehr. Also ich finde einfach, das war eine Zeit, wo ich sage, ich hatte move on, ich musste mich einfach weiterentwickeln. Und was ich dir gleich vorhin schon mal im Privaten erzählt habe, ist eben die Herausforderung als Mensch eben, weil, wie gesagt, Hans Berlin ist eine Kunstfigur. Ich bin natürlich, weil ich immer diese Frage mal bekomme, wie ist Hans Berlin anders? Ich bin beim Sex genauso. Also Hans Berlin ist jetzt nicht anders, aber als Florian bin ich natürlich auch so viel mehr als jetzt nur Porno.
Ja.
Aber wenn du halt einmal Pornodarsteller bist und gerade aus dieser Zeit, wo eben, wenn jemand Hans Berlin googelt, macht das jetzt nicht gleich, dann siehst du halt die ganzen Bilder von mir und die Videos eben. Einerseits schön, ich werde für den Rest meines Lebens und darüber hinaus jung sein und diese schönen Videos und Bilder online haben, aber andererseits wird man halt darauf minimiert. Und wenn du neue Leute kennenlernst, ich will halt über meine ganzen anderen Projekte reden und jetzt nicht nur über diese Pornozeit eben.
Das war auch ein bisschen so die Herausforderung für mich so in der Vorbereitung auf dich jetzt, weil wir kennen uns nicht persönlich, also wir haben uns schon mal gesehen auf Events, aber wir haben uns noch nie unterhalten so, ne? Und ich wollte mich schon auf dich vorbereiten und dann war ich auch schon so, soll ich mir jetzt deine Filme angucken oder was genau mache ich da jetzt, ne?
Weil du das ja noch nie gemacht hast.
Ja, ich meine, der Punkt ist aber halt so, wenn du dich halt wirklich so vorbereitest, so, weißt du, ich meine, ist es dann schon irgendwie, weiß ich nicht, so eine Herausforderung einfach, ne? Im Sinne von, du willst dich ja professionell darauf vorbereiten. vorbereiten, so, ne? Und ich habe dann so ganz kurz ein bisschen so quer durchgeschaut und habe dann, glaube ich, sogar die eine Szene gesehen, die du beschrieben hattest, wo du da irgendwo im Wald warst, auf so einem Hochsitz, und da stand auch irgendwas mit Stories Frankfurt.
Ja, genau. Aber das ist schon ein paar Jahre, die ist schon ein paar Jahre her. Das war, glaube ich, vor der Pandemie, als wir das gedreht haben. Tolle Szene, wurde in Frankfurt gedreht, irgendwo so in der Nähe von Frankfurt im Sommer. Und da war Gewässer, und wo Gewässer ist im Sommer, sind ganz viele Mücken.
Oh.
Wir sind also beim Poppen sind wir so zerstochen worden, das war furchtbar.
Okay, ja. Aber dann lass uns vielleicht noch ganz kurz ein paar Sachen über die Pornoindustrie besprechen und dann auf jeden Fall weiter. Mhm. Und zwar, ich habe so viele Fragen an dich. Zum einen, du hast verhältnismäßig spät angefangen, bist du, glaube ich, erst mit...
Genau, ich war damals 40, kurz vor meinem 40. Geburtstag, wo okay. ich meine erste Szene gedreht
habe. Warum ist das nicht früher passiert und warum ist es dann passiert?
Zum einen, weil es halt wirklich nie mein Ziel war. Ich denke mir, dass jeder, und vielleicht du ja auch, hast du dir schon mal vorgestellt, in einem Pornofilm mitzuspielen? Wir könnten für meinen Onlyfans was drehen.
Also, das Witzige ist, dass ich schon ein paar Mal gefragt wurde und so, und ich auch eventuell wo zu sehen bin, aber das Ding ist, ich muss, dass ich mich geoutet habe, meine Eltern versprechen, dass ich keine Pornos drehe.
Ach, echt?
Ja, das habe ich mit 16 versprechen müssen, keine Pornos. Ja, deswegen ist das halt so, ich stehe jetzt zu meinen Versprechen. So. Yeah. Also ich meine, sonst, maybe, I don't know, aber ja.
Und das denke ich mir eben, dass gerade wir als Männer, hetero, schwul, was auch immer, dass wir schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, wäre doch geil, Pornodarsteller zu sein. Also der Gedanke war auf jeden Fall schon mal da. Aber ich bin ja nach Amerika gegangen vor 23 Jahren, um Schauspieler zu werden.
Schauspiel studiert auch, ne?
Ja, Pornodarsteller eben zu werden. Und was ich gerade schon gesagt habe, ich habe damals einfach Survival-Job angefangen, Gogo zu tanzen, und da kamen halt immer diese Angebote. Aber damals war eben auch klar, wie gesagt 2012, war halt eben auch klar, wenn du das einmal machst, dann ist es nicht so wie jetzt so ein privates Onlyfans zu starten, wo niemand irgendwie wissen muss, dass du das bist. Nicht, dass du jetzt eins hättest, also weiß ich jetzt nicht, also genau, aber nicht, wie es das Gerücht nicht in die Welt setzen. Aber damals war es halt eben wirklich, ich kann meine Schauspielkarriere an den Nagel hängen, wenn ich anfange, eben Pornofilme zu drehen. Und deswegen, ich wollte es nicht machen, ich hatte das lange rausgezögert. Ich glaube, ich habe 2010 angefangen zum Gogo-Tanzen, da war ich ja auch schon Ende 30. Und da habe ich mal gedacht, hey, wenn die mich noch haben wollen, dass ich halb nackt da irgendwo tanze. Da war ich dann auch relativ erfolgreich und habe wirklich überall in Amerika getanzt, was in dem Fall bedeutet, ich bin kein Tänzer, sondern bist in einer Unterwäsche und bist halt sexy und lässt dir dann halt Dollarnoten in den Schlüpfer stecken und so weiter. Auf jeden Fall, genau, da kamen dann mir die ganze Zeit diese Angebote, und irgendwann habe ich einfach mal festgestellt, okay, ich habe total gerne Sex, ich organisiere zu Hause bei mir private Sexpartys und war schon immer eine geile Sau, also nicht eine geile Sau vom Aussehen, sondern vom
Typus her, okay.
Vom Typus her, genau. Und dann denkst du natürlich dann auch, okay, da fragt mich jemand von Titan, die supergeile Männer eben haben, dass ich da für die drehe. Das ist natürlich auch ein Riesenkompliment. Und irgendwann mal dachte ich mir so, okay, ich habe nicht wirklich eine Schauspielkarriere, die ich zerstören kann, also warum nicht? Und dann habe ich eben 2012 meinen ersten Film gedreht, war natürlich super nervös und genau, und seitdem...
Okay, aber wie läuft das ab? Ist es so, dass die quasi schon sagen, okay, hey, also wir haben Darsteller A, B, C und D, und das wird dann quasi, die werden dann aufeinander losgelassen, oder ist es so, dass du dann quasi gecastet wirst und dann sagst, okay, den finde ich ganz gut, den finde ich ganz gut, und dann fragen die Person an und dann entsteht das so?
Ja, also eher das Zweitere eben. Wo ich überrascht war, ist, dass ich war in Hollywood, ich habe Castings mitgemacht und so weiter. Ich war überrascht, dass im Endeffekt die Pornoindustrie ganz genauso läuft, weil ich habe mir natürlich anfangs auch gedacht, okay, wir sind alle auf Drogen, jeder fickt mit jedem und das ist einfach Spaß und auch irgendwie verrückt und auch vielleicht gefährlich, weil du nicht weißt, wer dich der, oder das, was später dann in Hollywood rausgekommen ist mit Harvey Weinstein, dass das halt im Porno so abläuft. Und dann war es nicht so. Es war im Porno genauso wie in Mainstream Hollywood. Zeit ist Geld. Wenn du ein guter Arbeiter bist, dann wirst du auch oft gebucht. Mhm. Du musst natürlich wie beim Modeln und weiß Gott was, oder alleine nur ein Popstar zu sein, musst du natürlich gut aussehen, du musst eine Diät machen, also wurde mir dann auch gleich gesagt. Klar, die Castingbilder sind dann anders, dass sie dich mit nackt fotografieren und die wollen halt, dass du einen Ständer hast, was bei den Fotos erst eine Herausforderung, weil ich war das erstmal nicht gewohnt, sofort so einfach einen Ständer zu kriegen. Aber da ist jetzt auch niemand da, der dann, dass der Fotograf kommt, hey, kann ich dir mal helfen? Sondern da glaube ich, sind die Arbeitsplatzschutzgesetze in Amerika doch recht streng, dass du dann auch so jemanden verklagen könntest.
Aber gibt es nicht so eine Fluffer?
Das ist echt, das ist lustigerweise immer auch so ein Gerücht, so eine Urban Legend. Vielleicht gab es die früher mal vor Viagra. Mhm. Vielleicht gibt es das am Hetero-Porno-Set, aber am schwulen Porno-Set hilfst du dir halt gegenseitig. Ein Fluffer ist ja, also to fluff heißt ja ein steif zu blasen. Mhm. Zum einen haben wir alle unsere Handys mit dabei. Wenn wir mal irgendwie Erektionsprobleme haben, schauen auch wir Pornos an, mhm, am Porno-Set. Oder wenn du dich gut verstehst mit deinem Szenenpartner, und ich weiß, dass mein Szenenpartner steht da drauf, dass ich ihm an den Nippel beiße oder den Sack lecke oder sowas, mhm, dass er halt dann dadurch einen Ständer kriegt. Also deswegen brauchen wir keinen Fluffer. Außerdem, Fluffer kostet Geld. Mhm. Also gibt's den nicht. Und wie gesagt, bei den Fotos für das Casting eben war es ja sowieso nur ich und der Fotograf. Und dann werden da die Fotos gemacht. Und dann wurde mir gesagt, okay, wir haben da und da im Mai und wir haben im Juli, drehen wir in Los Angeles, weil da war Titan noch in San Francisco. Und wir drehen in Los Angeles, mussten ein paar Kilo abnehmen. Mhm. Und dann finden die irgendwann mal deinen Szenenpartner. Ja, und dann geht's ans Set. Ganz oft, ich weiß nicht, jetzt gar nicht mehr, wie es bei meiner ersten Szene wusste ich meinen Szenenpartner, aber ganz oft ist es so, dass ich am Set auftauche und dann bekomme ich dann da meinen Szenenpartner eben gestellt. Und dann ist es halt so wie im normalen Kennenlernen. Hey, wie geht's dir? Handschütteln und so weiter. Und weiß nicht, eine halbe Stunde später hast du dann Sex mit dieser Person. Mhm. Ist jetzt auch nicht anders als wie ein Grinder-Date. Mhm. Außer, wie gesagt, dass du halt die Person vorher jetzt nicht weißt, wie sie aussieht. Aber ich weiß, mit welchen Studios ich drehe. Und dadurch wusste ich, dass das schon meistens Typen sind, auf die ich eben stehen würde. Andererseits wird dir halt auch im Porno gesagt, du bist nicht hier da, um Spaß zu haben, sondern du bist hier, um zu arbeiten. Und das ist kein Dating-Service, also auch wenn du mit deinem Partner nichts anfangen kannst, du musst dann trotzdem Sex haben mit dem. Mhm.
Und da kam schon vor, dass du wirklich Leute getroffen hast und sagst, um Gottes Willen, bleib mir weg?
Nicht um Gottes Willen, aber schon mal welche, auf die ich jetzt nicht unbedingt stehen würde. Und dann muss ich sagen, ich habe halt 4 Jahre lang Schauspielunterricht und wie gesagt, eine blaue Pille, dann kann man das schon ganz gut
vortäuschen. Und okay, was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, ist, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das damals schon ein Ding gewesen ist, aber ich weiß, dass es in letzter Zeit auf jeden Fall ein Ding ist und jetzt sogar auch immer mehr so in die Privatwelt reinrutscht. Sogenannte
Schwanzinjektionen.
Ganz genau, Skags oder so ähnlich heißen die. Ich weiß das gar nicht, wie die heißen, aber da können auch teilweise ganz schlimme Unfälle passieren, im Sinne von, dass du dann tagelang mit dem Ständer rumrennst und dann quasi du zur Vene gelassen werden musst, weil das Blut irgendwie nicht normal abfriert und abfließt.
Von dem englischen Ausdruck, was du jetzt gesagt hast, weiß ich nicht, was du jetzt meinst. Also es heißt Injections, aber die Firma, eine der Mittel gibt es halt Trimax. Mhm. Trimix, so heißt nicht Mike, Trimix. Und es gibt ja verschiedene Firmen, aber Stacks.
Stacks, Snacks, keine Ahnung. Aber ich finde, wir sollten das mal so genannt haben, auf jeden Fall. Ne? Da gab es ja wirklich hier in Berlin ja auch eine Person, die ja quasi wegen sowas fast den Penis verloren hat, so, ne? Weil das dann auch wirklich schwarz geworden ist und alles. Und da konnte man dann mit der Notoperation dazu noch alles retten.
Okay, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich mehr als nur eine Person, weil, klar, das ist ein Medikament, das ist älter als Viagra, das wird in die Schwanzwurzel gespritzt, ist nicht schön, aber wenn du es jetzt wirklich von deinem Urologen bekommst, dann wird da ausgetestet, wie viel da eben drin sein muss. Und weiß man aus jeder Viagra-Werbung, da gibt es bei euch in Deutschland nicht, aber aus jedem Viagra-Beipackzettel, dass eine Erektion länger als 6 Stunden ist nicht gesund. Mhm. Also guckt man eben so, dass das Ding eben nicht länger dann steif ist als eben 2 Stunden. Für den normalen Menschen, bei uns kann so ein Tag schon mal 6 Stunden eben dauern und du musst so lange eben dann hart sein. Das ist ungefährlich, weil das ist ja auch ein verschreibungspflichtiges Medikament.
Ach du, hier wird es auf Sexpartys rumgereicht.
Genau, das ist, ne? Genau, das ist halt das Problem. Das Medikament selbst ist, finde ich jetzt, also das Medikament, das gespritzt wird, finde ich es besser als Viagra, weil Viagra geht dir aufs ganze System. Ja, also ich sehe immer, so, ne? Genau, ich sehe da immer so aus, als wäre ich auf Drogen, weil gesagt, wird rot und so weiter. Und dann darfst du auch keinen Poppers verwenden, weil sie aufs Herz eben geht. Und im Endeffekt, diese Schwanzinjektion geht halt wirklich nur auf den Ständer. Also du musst auch nicht geil sein. Und das ist auch ein Vorteil. Jeder, der schon mal Viagra verwendet hat und irgendwie nervös war, dann kriegst du trotzdem keinen Ständer. Mhm. Ich habe schon mal irgendwie 2 Viagra, 3 Viagra genommen und ich war nervös bei einer Live-Show und das hat nichts gemacht. Und bei dieser Schwanzinjektion, also wie gesagt, eigentlich alles ganz safe, außer wie ich damals auch bei meinem zweiten Shoot war so eine Orgie mit 3-4 anderen Leuten. Das waren alles mit Trenton Ducati hatte da mitgespielt und Adam, fällt mir der Nachname nicht ein. Die haben aber alle schon Filme gedreht und hatten auch diese Schwanzinjektion mit dabei. Und ich dachte mir so, okay, mache ich das vielleicht auch? Und dann habe ich eben von jemand anders die Injektion bekommen. Und bei mir waren es halt dann eben auch 22 Stunden später, ist dann mein Schwanz endlich runtergegangen. Ich habe mir halt auch gedacht, dass, also ich war schon auf dem Weg zum Krankenhaus, weil dann musste ihm das Blut rausgesaugt werden.
Genau, das ist, was ich meinte, so genau.
Und für den Schwanz verlieren, in dem Fall ist es, dass du halt mit den Schwellkörpern Probleme haben kannst, dass du keine Erektion mehr bekommst. Also, dass der Schwanz abfällt, das jetzt nicht unbedingt. Aber genau, je länger eben, also das Medikament sorgt dafür, dass das Blut in deinem Schwanz halt eben bleibt. Mhm. Das heißt, es wird halt nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und so weiter. Deswegen können dir die Gefäße absterben. Also das ist, wie gesagt, auf jeden Fall mit Gefahr verbunden. Vor allem, wie du gerade gesagt hast, viele machen das ja auf diesen Chillouts, auf diesen Chemsex-Partys, weil keiner mehr einen Ständer bekommen kann. Und ich meine, das ist eine Injektion. Das ist, was von außen in deinen Schwanz reingeht, wenn du das nicht gescheit irgendwie desinfizierst davor.
Kann man sich sonst was holen.
Genau.
Ja. Sind Drogen insgesamt ein Thema an Sets gewesen?
Nee, weil ich eben mit großen Studios gedreht habe und ich würde das auch sagen, dass es für alle anderen Studios gilt, weil wenn du jetzt, Dennis, eben sagst, du drehst jetzt deinen ersten Pornofilm und du entscheidest dich danach, war vielleicht doch keine tolle Idee, ich möchte ganz gerne, ich gebe das Geld wieder zurück und hier werft einfach den Film in die Tonne. Mhm. Kostet natürlich alles Geld. Man will im Vorfeld sicher machen, dass du hundertprozentig eben, wenn du Ja sagst, das ist dein Ja. Mhm. Wenn du auf Drogen bist, bist du ja nicht zurechnungsfähig. Kannst du ja sagen, ich war entweder besoffen oder auf Drogen und ihr habt mich da dazu gezwungen.
Ah, okay.
Deswegen wird teilweise beim, und wie gesagt, ich rede jetzt hauptsächlich über Amerika, weil ich einfach meisten meiner Filme in meiner Karriere in Amerika gedreht habe und da wird dann teilweise auch mit Kamera dann gefilmt eben. Dennis, okay, welcher Tag ist heute? Du bist nicht auf Drogen, nein, du machst das alles aus deinem freien Willen, ja.
Du bist volljährig und so.
Genau, volljährig, genau. Und dann wird halt eben auch gefilmt, wie du unterschreibst, dass man das wirklich dann eben on file eben auch hat. Falls du dir im Nachhinein überlegst, und es kam eben auch schon vor, dass sich die Leute dann sagen, nee, und mein ganzes Leben wird zerstört. Und da ist leider dann die Pornoindustrie schon hart, weil, wie gesagt, wenn einmal diese Distribution gestartet ist und das alles fertig ist, dann kannst du dir auch dann nicht im Nachhinein noch dagegen entscheiden, das geht dann einfach nicht. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, also kein Drogen, kein Saufen am Set, also das ist alles, das wäre eigentlich alles kontraproduktiv, weil können natürlich auch Unfälle passieren. Mhm. Ich sag gerade mit so einer Schwanzinjektion, das ist immer so ein bisschen komisch, weil du bist nicht geil und dann hast du einfach deinen Ständer und musst dann auch irgendwie, wenn du dann nackt irgendwie rumläufst, so an der Tür irgendwie dann gucken, dass du nicht deinen Schwanz aus Versehen irgendwie anhaust oder so. Und genau, da müssen halt alle wirklich fokussiert sein und ja, es soll geil aussehen, aber es ist Arbeit für uns. Und deswegen, wie gesagt, je schneller du arbeitest, je schneller die Szene dann im Kasten ist, umso mehr können sie eben arbeiten und deswegen, du willst nicht mit irgendwelchen Drogenabhängigen drehen oder mit jemand, der halt eine Diva ist. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Studios, ich glaube, dass Treasure Island auch teilweise das Slamming promoted hat, wo man sich die Drogen ja in die Adern schießt und wo ja wirklich diese Drogenfilme, also das gibt's schon.
Ist es ein Fetisch gewesen?
Ja, ja.
Okay.
Also das eben mit Treasure Island Media, das waren ja auch die ersten, so viel ich weiß, die wieder Baerbeck-Filme gedreht haben, schon Anfang der 2000er und gesagt haben, das sind entweder alles, ja, dass alles Positive sind und deswegen drehen die halt eben ohne Gummi. Und die haben eben teilweise auch diese Drogenverherrlichung. Genau. Es ist ja durchs Internet gibt es ja immer mehr die Möglichkeit, diese Fetische auszuleben und zu zeigen. Man muss im Generellen, das fand ich auch ganz interessant, jeder kann ja im Endeffekt irgendwas kreieren und ins Internet setzen.
Ja.
Aber wenn du jetzt deine Seite eben hast, dann willst du auch dafür bezahlt werden. Und dafür brauchst du diese ganzen Kreditkartensysteme. Und wenn du gegen die Gesetze verstößt, dann kann es eben sein, dass Mastercard eben sagt, nee, wir wollen unseren Namen nicht im Spiel haben. Mhm. Und deswegen die großen Studios, ich weiß immer noch nicht, wie die kleinen Studios damit wegkommen, aber für die großen Studios, wenn ich irgendwelche Vater-Sohn-Szenen gedreht habe, musste es dreimal gesagt werden, I'm your stepfather. Mhm. Oh, Stepfather, Stepson, damit es halt klar ist, dass wir biologisch biologisch nicht verwandt sind. Auch wenn es nur ein Film ist, aber du darfst eben keine Inzest promoten. Und genau, und da wurde immer ganz viel Wert drauf gelegt. Oder ich hatte mal eine Szene gedreht, wo ich mit der College-Professor war. Und es musste auch ganz klar sein, dass ich den jetzt nicht dazu zwinge, mit mir Sex zu haben. Sondern es ist hauptsächlich jetzt heutzutage, dank Harvey Weinstein, mit Consent, ja eben auch im Pornofilm. Wo ich auch schon mal eine Szene gedreht habe, wo ich von einem, das habe ich letztes Jahr in London gedreht, von einem Clown vergewaltigt wurde beim Spazierengehen in Hampstead Heath in London. Oh. Und der mich dann festgebunden hat und ich musste aber immer, ich durfte kein Nein sagen, sondern ich musste immer so Kopf schütteln, aber dann sie Yes und so weiter zeigen, dass ich doch meinen Consent dazu gebe. Was dann Film manchmal auch recht lustig macht.
Es klingt sowieso auch sehr abstruse ganze Geschichte irgendwie, ne? Also wer kennt das nicht, ne? Dass da plötzlich ein Clown aus dem Bus springt. Aber hey, okay, ich habe so viele Fragen an dich. Und zwar, was ich mich auch frage, ist, was, ich meine, ich mache jetzt keine Pornos oder so, ne? Ich habe nur einen Sex-Podcast, aber ich kenne es, dass oder ich habe das schon ein paar Mal erlebt und habe das auch von anderen Leuten gehört, die irgendwie Sex-Podcasts machen oder vielleicht auch Onlyfans, dass es manchmal auch so Situationen gibt, wo Leute, also ich sag jetzt mal Fans oder Leute, die das, was man halt macht, irgendwie konsumiert, dass die ganz oft wie so eine Art parasoziale Beziehung zu einem aufbauen und dann manchmal auch vielleicht, wenn sie einen dann treffen, so ein bisschen grenzüberschreitend sind. Und ich kann mir gerade bei Pornodarstellern vorstellen, dass das richtig krass ist. Und es gibt ja dann sogar auch so ein Events wie hier in Berlin, ja, Hustlerballs, wo man dann zum Beispiel als Normalo auf seine Lieblingspornodarsteller treffen kann. Und da ist es dann ja auch so, dass dann teilweise auch wirklich angefasst wird und so. Hast du da auch schon so Situationen gehabt, dass Leute irgendwie denken, nur weil du Pornos drehst, ist es vollkommen okay, sich anzufassen?
Ja, total. Also nachdem, als diese MeToo-Movement kam, dachte ich mir, das ist mein Leben, weil das denkt natürlich jeder, dass er dich anfassen darf. Was mich ein bisschen nervt oder fast noch mehr nervt, ist, dass auch Freunde von mir, nicht das Anfassen, aber dass sie ihre sexuellen Vorlieben mit mir teilen oder mir irgendwelche Nacktfotos zeigen oder schicken oder irgendwelche Sexfotos schicken, wo ich mir denke, es ist mein Job, dass ich meine Sex-Videos und Sex-Fotos im Netz sind. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich von dir jetzt deine Sex-Fotos sehen will und oder mit dir über deinen Fetisch reden will. Das finde ich dann teilweise, wo ich dann sage, hey, interessiert mich jetzt. Ich finde, das ist gerade eine Überschreitung eben von unserer Freundschaft. Aber das genau mit den Fans, dass sie einen da anlangen, gerade auf solchen Events wie Hustlerball, das ist ganz normal. Und ich gucke jetzt da gerade so zurück in meine Vergangenheit. Das war auch eine Umstellung, so bei meinen ersten Live-Shows. Lustigerweise in Amerika gibt es in den meisten Bundesstaaten die Gesetze, dass wenn du Alkohol ausschenkst, darf es keine Nacktheit geben. Mhm. Also in Las Vegas zum Beispiel, Hustlerball Las Vegas, haben wir unsere Sexshow hinter einer Shadow Wall gemacht. Und ich musste den anderen aber mit dem Dildo ficken und danach zeigen, dass es nur ein Dildo war. Mhm. Weil du eigentlich keine Nacktheit, also Sexshows und so weiter. So. Sehr wenig in Amerika, wenn ich Sexshows gemacht habe, waren die in Europa. Mhm. Und da musste ich mir natürlich auch anfangs erstmal dran gewöhnen, dass die irgendwelche wildfremden Leute halt deinen Schwanz in den Mund nehmen und so weiter. Und wo du dann immer irgendwie hoffst, so, dass du jetzt keine STIs einholst oder dass dir keiner auf den Schwanz beißt.
Aber kurze Frage, das war mit Aufforderung. Das war jetzt nicht, dass du da durch die Menge gelaufen bist und plötzlich hast du da jemanden am Schwanz hängen gehabt.
Naja, das passiert auch, weil wie gesagt, du bist halt eben, kommt auf die Show drauf an, du bist halt da auch irgendwie teilweise halb nackt dann so in der Menge dann auch unterwegs. Und ich weiß noch, Hustlerball, ich habe mal ein Jahr gehabt, wo ich alle Hustlerballs in der Welt, glaube ich, mitgemacht habe. Und in London, da gibt es auch ein Video auf Pornhub, wo man halt sieht, da wollte mein Szenenpartner, mit dem ich die Show hätte machen sollen, wollte von mir nichts. Da war irgendwie ganz komisch. Und ich bin dann einfach ins Publikum dann gegangen und habe da alle Leute mich eben blasen lassen und dachte mal dann, das ist, wie gesagt, es war noch so anfangs meiner Karriere, wo du da denkst, okay, bin ich jetzt einfach nur billig und schmutzig? Aber über die Jahre habe ich dann gesagt, das ist Entertainment. Also das ist jetzt kein, die Bezahlung, was Madonna vielleicht bekommt, ist unterschiedlich, aber ansonsten stehe ich auf der Bühne und ich bin ein Entertainer. Und das ist das, was ich über die Jahre auch festgestellt habe. Anfangs hatte ich auch gedacht, okay, ich habe meine Träume jetzt aufgegeben, ich wollte Schauspieler werden, ich wollte der deutsche Brad Pitt werden.
Kannst du immer noch werden.
Kann ich immer noch werden. Und dann habe ich angefangen, Pornofilme zu drehen. Das ist halt so eine typische Geschichte, eben jemand kommt nach Hollywood, fängt an, Pornos zu drehen und stirbt dann irgendwie in einem Drogentod in einem shady Hotelroom. Da gibt es leider auch einige Geschichten, wo das wirklich so passiert ist. Aber über die Jahre habe ich einfach gesagt, es ist Entertainment, klar. Es ist nicht so, wo ich sage, Mama, komm mal und schau mal zu, was ich da mache. Aber andererseits, ich bin kein Drogendealer, ich bin kein Serial Killer, ich bin kein weiß Gott was, sondern ich bin Entertainer. Nur das Entertainment ist halt ein bisschen anders. Mhm. Und das einzige Verbrechen, was ich mache, ist, dass ich etwas auf der Bühne oder vor einer Kamera mache, was in unserer prüden Gesellschaft wir eigentlich im Schlafzimmer, nicht mal hier auf der Couch, sondern im Schlafzimmer mit zugezogenen Vorhängen machen sollten. Mhm. Und ich rede mir das jetzt nicht schön und jeder, der zuhört oder du darfst mir jetzt auch gerne dazwischen reden, aber ich finde, da gibt es keine validen Punkte, die dagegen sprechen, was ich gerade gesagt habe.
100%. Ich meine, der Punkt ist, du bist eine erwachsene Person, du bist für das, was du machst, verantwortlich und wenn da Konsens herrscht mit einem Beteiligten, ist doch fein.
Ja, und deswegen ist es ganz oft, wenn du als Sexworker arbeitest, mittlerweile, ich habe Escorting auch mal versucht, das hat einfach für mich nicht funktioniert. Ich glaube auch deswegen, weil ich einfach so ein netter Mensch bin und ich denke mir, wenn dann jemand zahlen will, um mit mir Sex zu haben oder mit dem Zeit zu verbringen, wo ich dann teilweise sagen würde, hey, du bist so nett, brauchst nicht dafür zahlen. Aber also ich hätte das nicht als Job gesehen. Ich habe es anfangs, wie gesagt, versucht, weil damals, als ich angefangen habe, gab es die Studios und Escorting. Ansonsten, es gab ja nichts wie Onlyfans. Heutzutage kannst du unheimlich viel Geld über Onlyfans machen. Aber trotzdem, wie gesagt, als Sexworker wird man ganz oft ja immer als Opfer gesehen. Mhm. Klar, ganz viele, was Human Trafficking, wenn man sich irgendwie einen Straßenstrich anschaut und so weiter, ganz furchtbare Sachen, aber ich denke mir, und da gibt es ja auch wieder sehr viel Kritiker, dass seitdem eben die Prostitution legalisiert wurde, dass man eben auch sagt, also ich habe eine Freundin, die in Amsterdam auf dem als transsexuelle Sexworkerin arbeitet, und dass das einfach wirklich als Job dann eben sieht und dass sich jemand dazu entscheidet, das zu machen. Und genauso über Umwege habe ich mich auch dazu entschlossen, eben das zu machen, Pornofilme zu drehen und habe Menschen kennengelernt, das sind vollkommene Menschen, also wholesome people, glaube ich, sagt man so im Deutschen, volle Menschen, vollwertige Menschen, danke. Vollwertige Menschen, die jetzt keine Opfer sind, die jetzt nicht drogenabhängig sind, sondern die sich dazu entschlossen haben, diesen Job zu machen. Vor der Kamera oder auch ganz viel hinter der Kamera eben. Und das muss ich sagen, das war damals für mich augenöffnend. Ich habe ja auch ein Musical darüber geschrieben, Shooting Star, was alles über diese ganzen Erlebnisse, die ich eben hatte, wo es eben darum geht und auch zu zeigen, eine Humanisierung dieser Welt, um zu zeigen, dass wir halt alle ganz normale Menschen sind, dass wir auch Gefühle haben, dass wir auch Träume haben und nur weil wir uns nackt präsentieren bei etwas, was ich gesagt habe, der normale Mensch nur im Schlafzimmer macht, bedeutet ja nicht, dass wir nur auf das minimiert werden sollen, dass wir jetzt nicht nur eine Sexmaschine sind oder nur ein Sexsymbol eben sind oder Sexobjekt eben sind, sondern auch vollkommene Menschen.
Ja, was ich halt so wild finde ist, und ich kann mir halt auch vorstellen, dass du es vielleicht auch erlebt hast, dass zum Beispiel auch Leute vielleicht auch in einem beruflichen Kontext, mit dem man irgendwie zusammenarbeitet, dass die irgendwie denken, nur weil sie einen jetzt irgendwie bezahlen, also ich meine jetzt nicht für Sexwork oder so, sondern im Sinne von, weil sie einen bezahlen, zum Beispiel, ich habe das schon erlebt, dass ich irgendwo war und da waren dann Promoter von den Clubs, die dann irgendwie dachten, nur weil sie dich jetzt irgendwie bezahlen für deinen Auftritt, dass sie dich dann auch irgendwie danach klären können oder dass sie dann plötzlich bei dir im Hotelzimmer stehen können oder solche Situationen, wo du dann schon ganz klar sagen musst, dass so, nein, so läuft es nicht, ne? Klar, gibt's ganz oft, dass du irgendwelche thirsty Promoter hast oder sowas, ne? Aber da musst du halt auch ganz klar sagen, so läuft das halt nicht, ne? Aber ich sag mal so, es ist alles schon vorgekommen, so, ne? Und ich kann mir gerade vorstellen, wenn man vielleicht sogar noch Pornos macht oder so, dass da Leute vielleicht sogar noch mehr Projektionsfläche und wie du es gerade auch erklärt hast, auch das Gefühl haben, Sachen machen zu dürfen, dass sie irgendwie nur, weil du eine Sexualität hast und du nach außen lebst, dass sie deswegen eingeladen sind, daran teilzuhaben.
Ja, also genau, was du gesagt hast, das Anfassen eben, das ist etwas, was ich teilweise auch gar nicht mag, wenn eben die Leute zu handsy eben sind, also gerade bei so Promoters dann eben. Ich muss sagen, dass ich auch bis jetzt mit sehr guten Fotografen gearbeitet habe. Ich mochte es auch nie, wenn dann die zu nahe dann irgendwie wie kamen. Wenn sie dann denken, genau, ich habe dich eh beim Ficken gesehen, jetzt darf ich dich einfach wie eine Fickmaschine behandeln. Da muss ich sagen, bei Fotoaufnahmen, bei Pornoshoots habe ich immer mit tollen Leuten gearbeitet, aber genauso Promotoren und so weiter, so Party-Promoters eben, das kann passieren. Und dann, klar, dass ja auch mal, dass sich küssen wollten und solche Sachen dann eben passieren. Aber Da habe ich dann ziemlich schnell, also da habe ich halt den Vorteil, dass ich halt älter bin. Mhm. Ich stehe halt mehr mit meinen beiden Beinen im Leben. Ich denke mir, und es gibt auch Beispiele eben von Leuten, die halt zu früh angefangen haben. Ich meine, Michael Jackson war einfach nur ein Sänger und der hat zu früh angefangen. Wenn man sich das vorstellt, dass Anfang 20-Jährige in die Pornowelt zu kommen, dass man da sehr vorsichtig sein oder muss, oder dass es halt eben auch schief laufen kann.
Mhm. Dann gibt es ja auch immer so diese Geschichten von diesen privaten Partys von irgendwelchen Pornostars. Wie sind diese? Gibt es die wirklich?
Warte, private Partys von Pornostars, wurde ich jetzt da nur noch nie eingeladen? Naja, es gibt, gerade bei den Preisverleihungen halt, in dem gibt es danach dann irgendwie, gibt es dann da die Partys. Wir haben teilweise jetzt irgendwelche Gangbangs, die es gibt für OnlyFans oder Just for Fans, das ist auch eine andere Seite im gleichen Schema läuft. Aber jetzt so diese Pornstar-Partys, also wüsste ich jetzt nicht. Gibt's sowas in Berlin? Habe ich da was verpasst?
Ich bin nicht Teil der Szene, I don't know. Ich dachte, du könntest mir was erzählen, so, ne?
Nee, also wie gesagt, ich kenne halt das einfach nur von irgendwelche Preisverleihungen oder wenn Folsom oder so ist, dass es dann da irgendwelche Partys gibt. Aber ich denke mir auch, die Zeit der Pornostars ist auch vorbei. Also wenn ich habe auf meinem Grindr, weil wir vorhin ja gesagt haben, wie sieht dein Profil aus? Es läuft auch unter Hans Berlin. Mhm. Ich bekomme aber auch ganz oft eben gesagt, ach, du bist der Hans aus Berlin, die halt jetzt nicht wissen, wer ich eben bin. Die Zeit, wo ich aufgewachsen bin, wo ein Jeff Stryker, den kennst du wahrscheinlich nicht mehr, mhm. Der halt wirklich ein Riesenstar war, genau, den kannte irgendwie jeder, den kannte man auch in der Hetero-Welt, aber das ist vorbei. Mhm. Also wie gesagt, heutzutage kann ja jeder zum Pornostar werden, indem er seinen Onlyfans dreht, und bei mir kann man sich ja die Filme mittlerweile, tut das nicht, aber ihr könnt, umsonst ja im Internet angucken. Wenn du jetzt, ich nehme dich jetzt mal wieder als Beispiel, wenn du jetzt anfängst, dann könnten sie dich beim Sex machen nur sehen, wenn sie eben 10 € pro Monat für deinen Onlyfans zahlen. Und deswegen, Leute, die vorher noch nie Pornos gemacht haben, machen da wirklich ein Heidengeld damit. Mhm. Also Freunde von mir, ein Pärchen in New York, die haben einfach mal so zum Spaß angefangen und haben monateweise jeweils irgendwie $7,000 verdient, wo ich gesagt habe, so viel Geld habe ich nicht mal verdient in meinen normalen Pornozeiten. Oder gerade in der Hetero-Welt, die über Onlyfans Millionäre geworden sind, gerade Frauen. Deswegen so diese Zeit von Pornostars, wenn du sagst Pornostars-Partys, wer ist das dann eben? Mm. Also ich würde jetzt, ich habe vorhin mal Rocco Steele erwähnt.
Hast du ihn mal getroffen eigentlich?
Ja. Ich folge auf Instagram einem Typen, der hat einen Riesenpimmel und ist ständig irgendwie in der Welt unterwegs. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht, ob der irgendwie Pornofilme dreht. Ich glaube, der bestimmten Onlyfans. Normalerweise taucht der hier immer irgendwie auf. Diego, Barant, Diego, irgendwas. Jetzt hat er natürlich nichts gepostet. Normalerweise ist er immer bei meinen Stories. Der ist also für mich ein Star, aber weil wie gesagt, der reist überall rum, der postet die ganze Zeit Videos, wo er in Clubs eben auftritt, aber man kennt ihn jetzt vom Namen her.
Mhm. Aber jetzt Butter bei die Fische. Gibt es irgendeine juicy Story, die du uns irgendwie droppen kannst? Also du musst jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Namen sagen oder so, aber irgendwas, was du krasses erlebt hast mit irgendwelchen anderen Pornodarstellern?
Irgendwas krass. Ich finde, mein ganzes Leben ist krass.
Okay, das glaube ich dir.
Naja, wie gesagt, ich meine, das ist eben das, ich drehe Pornofilme, das, wenn du sagst krass, ich meine, muss man erstmal sagen, was man als krass eben beschreibt.
Oder besonders juicy oder besonders shocking oder keine Ahnung, wo du gedacht
naja,
hast,
alleine,
meine
wie gesagt,
Fresse.
Naja, alleine, wie gesagt, da an Set zu gehen, das war, ich kann mich da anfangs auch immer noch dran erinnern, als es dann losging, als du dann Menschen um dich herum hast, die dann filmen, das sind wir alles ja nicht gewohnt beim Sex. Aber was einerseits geil ist, aber andererseits natürlich auch einen riesen Performance-Drang halt dann eben hat. Damals habe ich auch noch mit Kondomen angefangen und ich habe sehr viel als Top gearbeitet. Also da ist man in diesen Headspace zu kommen und da erstmal zu drehen und dann erstmal so festzustellen, okay, wie werden denn Pornofilme gedreht? Weil ich habe mir anfangs auch gedacht, okay, eine Szene ist jetzt 20 Minuten lang. Wie schaffe ich das jetzt genau in 20 Minuten dann zu kommen? Mhm. War mir natürlich nicht bewusst, dass die schneiden natürlich. Ich meine, wir drehen da teilweise, also an Anfangszeiten, wo man auch für die DVD-Covers noch Bilder gemacht hat, hat das teilweise auch 6-7 Stunden dann eben gedauert. Mhm. So ein ganzer Tag. Schön war es, dass du danach dann sofort bezahlt wurdest, eben nachdem du alles unterschrieben hast und so weiter. Damals, oder ich glaube jetzt auch noch, mit Scheck, was ich immer ganz interessant fand.
Süß. Das gibt's irgendwie gar nicht mehr. Ich habe noch nie einen Scheck in meinem Leben gesehen, aber es ist auch kein deutsches Ding so.
Ja, überhaupt nicht. Das ist in den 90er Jahren, glaube ich, bei uns abgeschafft worden. Und da gibt es immer noch den Paycheck halt dann eben noch. Also wie gesagt, Instant Payment. gleich am Anfang so meine zweite Szene, weil es kommt ja eben auf Spritzen drauf an, vor allem wenn du halt eben eine Gruppenszene eben hast. Da fand ich es zum Beispiel schon mal interessant, dass, und Juicy, weil es nämlich um Körperflüssigkeiten geht, dass wenn wir für die DVD-Covers und teilweise auch wenn du auf Webseiten bist, wenn du die Szenen eben siehst vom Akt, von der Szene, so Bilder von Szenenbilder siehst. Früher war die Technologie, und wie gesagt, das ist jetzt gerade mal 10, 12 Jahre her, dass man nicht irgendwelche Standbilder genutzt hat, sondern man hat wirklich die Fotos noch gemacht. Also das heißt, okay, wir haben jetzt die klassische Porno-Formel, geht mit vielleicht mit irgendwie Kennenlernen an, da spielen wir aber immer vor meistens, dann mit Oral und dann haben wir drei Fick-Positionen und dann gibt's Cumshots. Ist fast jeder schwule Porno ist genau nach dem gleichen Prinzip gedreht. Also stellen wir erstmal, wir haben hier eine Couch, in welchen Positionen kann man jetzt hier auf der Couch ficken, und dann werden die Fotos eben gemacht und wenn es aber dann zum Cumshot geht, dann musst du nicht zweimal kommen, sondern es wird, damals war es noch Flüssigseife, die verwendet wird.
Nicht dein
Ernst. Da wird dann gesagt, okay, wie viel spritzt du? Weil wie gesagt, das war ja noch Kondomporno und so weiter. Anfangs haben wir sogar noch darauf verzichtet, ins Gesicht zu spritzen, weil zu der Zeit wusste man nicht, dass ein Cumshot ins Gesicht oder beziehungsweise Sperma schlucken ein vernachlässigbares Risiko ist, wenn es um zu HIV eben geht. Weil du müsstest da wirklich eine klaffende Wunde im Mund haben, dass es irgendwie gefährlich für dich sein könnte. Aber wie gesagt, damals wusste man das noch nicht, deswegen Cumshots irgendwo am Körper. Das heißt, okay, wie viel spritzt du? Okay, wir machen da mal alles so voll auf der Brust. Jetzt gibt's ja Loop, das aussieht wie Sperma. Damals hatten wir das noch nicht. Und wie gesagt, damals, vor 12 Jahren. Also hat man Flüssigseife benutzt. Später, als wir dann so Cumshots im Gesicht gemacht haben, war es dann etwas nervig. Man hat dann so Flüssigseife in den Mund und so weiter bekommen. Und dann der actual Cumshot, der richtige Cumshot, kam halt dann bei den Dreharbeiten dann. Und wie gesagt, bei meiner zweiten Szene, da waren wir zu fünft. Und ich weiß, dass wir auf Adam, und mir fällt der Nachname jetzt nicht ein, mussten wir, glaube ich, 40 Minuten lang warten, bis er gekommen ist. Also wir anderen vier haben alle irgendwie schon auf unserem Bottom abgespritzt und er konnte nicht kommen. Und wir saßen, es war in Malibu, da wo es die Feuer auch gab, in so einer Villa. Und wir saßen dann da und haben uns dann eigentlich schon mehr oder weniger auf den Rest des Tages gefreut. Und dann hieß es dann plötzlich, okay, he's getting close. Und dann mussten wir alle wieder zurückrennen, haben unseren Bottom wieder präsentiert. Da wurde auch ein bisschen Flüssigseife wieder drauf, damit es dann aussah, als wäre da frische Sperma. Und dann kam eben Adam endlich mal. Und dann ist es halt wirklich so, okay, that's a wrap. Wir sind jetzt fertig und dann kannst du dich duschen, kriegst deinen Paycheck und du gehst. Also das mal wieder so Performance Anxiety, wenn du da denkst, es sind fünf Leute, alle müssen irgendwann abspritzen. Der am letzten abspritzt, das ist eigentlich derjenige, der wirklich Druck hatte, weil teilweise, mittlerweile hast du wirklich nur noch so ein, zwei Kameramänner und du hast jetzt kein Make-up und kein Licht und so weiter mehr. Da ist die Technologie einfach zu gut. Und damals waren da bei diesem Set waren sogar noch ein paar Leute und da waren die Inhaber von der Villa waren auch noch da, haben zugeguckt. Also wie gesagt, da dann
okay,
eben
wow.
Irgendwann mal dann abzuspritzen, wenn sowieso du weißt, okay, ich bin der Letzte, jetzt können wir nach Hause gehen. Genau, solche Sachen eben, dann auch teilweise die Frage, warum wir danach dann auf Grindr eben gehen, warum man so viele Pornostars oder Onlyfans-Creators auf Grindr sieht. Gerade beim Porno, wo du ja, was ich vorhin erzählt habe, da hast ja keine große Auswahl oder Auswahlmöglichkeit, um deinen Partner zu finden. Und ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass Pornofilm drehen einerseits geil ist, du hast Sex mit diesen geilen Männern, aber wenn du auf Grindr gehst, wenn wir wieder aufs Profil zurückgehen und du hast Sex mit jemandem, dann gehst du ja mal davon aus, dass die andere Person auch mit dir Sex haben will, dass er was daraus bekommt, also aus diesem Zusammenkommen. Und das kriegst du halt beim Pornofilm nicht. Da hast du ganz oft, das habe ich teilweise jetzt auch beim Onlyfans, dass ich mit Leuten drehe, wo ich mir denke, boah, eine geile Sau und ich würde ganz gerne nochmal mehr mit dir irgendwie rumspielen. Aber für die ist es ein Job und die sind nicht wirklich, they're not really into you.
Mhm.
Und dann deswegen, dann gehst du halt dann vielleicht danach mal auf Grindr, weil du mit jemandem so ein Physical, so etwas haben möchtest, was halt echt ist. Und weil, wie gesagt, das ist mein Pornodreh, das ja, ich habe mich dann auch mal verguckt in jemanden und du kriegst dann einfach mit, okay, der will eigentlich jetzt gar nichts von dir, sondern das ist ein Job. Das sind so ein bisschen diese Downsides vom Porno.
Also ich höre raus, dass dann auch ganz oft so ein bisschen so, dass man dann auch vielleicht Intimität vermisst. Also
total.
Zum Beispiel, weil normalerweise genau, Sex hättest, würdest du unter Umständen vielleicht kuscheln danach noch oder so Aftercare machen, das hat man da gar nicht, oder?
Nee. Das eben nicht, außer es ist Teil der Szene. Und Aftercare ist vielleicht, dass wir, wenn wir so eine BDSM-Szene gedreht haben, es gab da kinkman.com, da musstest du danach dann auch vor Kamera dann nochmal sagen, okay, auch wo ich jetzt hier gerade irgendwie den Ballgag im Mund hatte, ich fand's trotzdem noch toll und das war alles zu meinem Consent eben. Also das ist so das Aftercare, dass es halt gesagt wird, okay, es war alles mit Consent. Und dann, wie gesagt, kommt's auf den Szenenpartner drauf an, aber oftmals genau fehlt diese Intimität, diese seelische Verknüpfung eben, die wir beim Sex ja ultimativ ganz gern haben möchten. Klar, lassen wir uns alle gerne mal durchrammeln oder rammeln jemanden gern durch. Aber das ist das, wo ich sagen muss, das hatte mir beim Porno, das war so eine der Downsides, so eine der negativen Seiten da eben. Und weil ich mir doch mal gedacht habe, es würde so viel leichter sein, jemanden zu daten, der eben auch Pornofilme dreht, aber das hat sich irgendwie auch nie so ergeben.
Wir haben jetzt ja gerade auf jeden Fall über Männer am Set gesprochen. Ach. Lass uns mal über Männer in deinem privaten Leben sprechen. Was hast du für einen Typ?
Ich glaube, generell würde ich sagen, jemand, der größer ist als ich. Und dann halt klar, ich meine, ich gehe ins Fitnessstudio, ich würde irgendwie schon auch ganz, ganz toll finden, wenn der im Fitnessstudio wäre. Ich bin eine Size Queen, das muss ich dann doch irgendwie sagen. Also das wäre mir wichtig. Da muss ich auch sagen, dass ich festgestellt habe, dass ich mehr mit Männern eigentlich connecte, die jünger sind als ich. Mhm. Ich will jetzt nicht unbedingt jemanden haben in seinen 20ern oder eben auch in den 30ern, weil das ist auch wieder 20 Jahre Unterschied. Aber ich habe eigentlich echt wenig Sex mit Männern in meinem Alter, muss ich sagen. Und auch die ich kennenlerne, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich mit Jüngeren mehr connecte, weil die einfach noch diesen Lebenshunger eben haben, den ich halt eben auch noch habe. Da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, durch mein Leben in Amerika einfach nicht in diesen Boxen, die wir uns als Deutsche ganz gerne, oder die Schubladen, die wir uns gerne so reinstecken. Und deswegen, wie gesagt, connecte ich da mehr. Ich finde auch sexuell von der Energie her haben die 20- und 30-Jährigen einfach mehr Energie. Mhm. Und letztes Jahr hatte ich eine Beziehung und da fand ich halt eben auch schön, dass ich sein durfte. Also das ist mir eine Beziehung halt echt auch wichtig. Dass zum einen, klar, diese Herausforderung, mit jemandem zusammen zu sein, der Pornodarsteller ist oder war, wie ich jetzt mittlerweile schon etabliert habe, ist es eben, also auch wenn ich jetzt aufhöre, Pornofilme zu drehen, dann muss die Person, die mit mir zusammen ist, damit klarkommen, dass halt immer noch im Internet diese ganzen Bilder sind. Auch wenn ich jetzt kein Onlyfans mehr mache. Ich habe letztes Jahr ja auch eine monogame Beziehung gehabt für ein paar Monate lang. Und wo ich zwar mein Onlyfans weiter bestückt habe mit Videos, teilweise mit selbst eigenen Videos. Mhm. Das ist meine Handbewegung gesehen.
Yeah, yeah.
aber ansonsten halt keine Filme mehr gedreht habe. Also das war echt auch schön und vor allem eben, wie gesagt, weil ich eben auch ich sein konnte.
Okay.
Was hast du denn für einen Typ, Mann?
Ach, ich sag im Grunde genommen, ich bin nicht anspruchsvoll, Hauptsache stabiler Puls. Nein, also ich habe schon, also ich sag mal so, ich glaube...
Du willst nur deine Hörer nicht verschrecken, die sich alle anhimmeln.
Das ist wie bei diesen Boybands, die auch mal sagen so, ich bin ganz einsam und suche nach Liebe aus, ja. Digga. Nein, das Ding ist, glaube ich, wichtiger als Optik ist mir, glaube ich, eher, wie ich mich im Zusammenspiel mit der Person fühle. Was ich meine?
Ja, ja.
Ich glaube, bei mir ist es sogar so, dass ich gar nicht unbedingt sagen würde, dass ich so einen tatsächlichen Typ habe. Ich meine, meine Freunde würden das jetzt vielleicht nicht so sagen, die würden sagen, die sehen alle gleich aus. Ich würde sagen, so, das ist Zufall. So, ne? Ich würde, glaube ich, wirklich eher sagen, so, mir ist immer wichtiger, so, wie ich mich mit Leuten fühle. Und ich muss gar nicht unbedingt so einen klassischen Schönling oder sowas haben. Ich finde das manchmal sogar fast ein bisschen hotter, wenn das zwar vielleicht schon attraktive Menschen sind, aber die irgendwelche Makel haben oder sowas, was ich meine. Also es gibt zum Beispiel Leute, die haben so eine Boxernase oder sowas, was ich zum Beispiel voll hot finde irgendwie, was einige Leute so ein totales No-Go finden würden oder sowas, ne. Und ich würde auch wirklich sagen, so,
wenn ich so gucken würde bei Dating-Apps oder so, wenn ich hot finde, da kann man gar nicht sagen, das sind jetzt blonde Leute, das sind rothaarige Leute, das sind schwarze Latinos oder sonst was. Das ist alles. Es kann wirklich alles sein. Deswegen könnte ich das gar nicht so komplett sagen so irgendwie.
Und klar, ich finde halt eben, wenn jemand sagt so, was ist dein Typ Mann, dann geht es natürlich schon erstmal nach dem Aussehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt durch Instagram und Social Media und diese Dating-Plattformen noch extremer geworden sind, dass uns noch mehr nach dem Aussehen geht, aber ich denke mir, das war schon immer so. Und jetzt haben wir mehr Auswahl. Mhm. Aber klar, was natürlich zählt beim Menschen, beim Mann, ist klar, die inneren Werte. Klingt immer kitschig, aber genau das, was ich gesagt habe bei meinem Ex eben, was wunderschön war, dass ich sein durfte. Ich finde gerade als schwule oder als queere Menschen haben wir etwas, das wir mit uns tragen, ist dieses, dass irgendwas falsch ist mit uns, dass wir noch dieses Traumata eben noch mit uns tragen. Und das habe ich auch immer noch, auf jeden Fall. Deswegen, wie gesagt, das so akzeptiert zu werden, dass du auch keine Angst haben musst, wenn du Schwäche zeigst oder über Träume oder so redest. Und das hat jetzt gar nichts mit dem Sex zu tun, so
allgemein.
Genau.
Aber hattest du das Gefühl, dass du jetzt quasi auch am Set und so als Hans Berlin auch irgendwie besonders maskulin wirken musstest oder so?
Ich habe das lustigerweise anfangs mal versucht, als ich zum Gogo-Tanzen angefangen habe, weil ich weiß nicht, ob es generell ist, aber wir haben als schwule Männer teilweise einfach ein Problem mit unserer Identität. Gerade beim Gogo-Tanzen ist mir das aufgefallen, dass wenn da heterosexuelle Gogos sind, und in Amerika gibt's einfach mal wegen dem Einkommen, weil es noch schwieriges Geld zu verdienen. Es gibt diese Gay for Pay, es gibt das als Pornodarsteller und als Gogo-Tänzer eben hetero, die komplett hetero sind oder zumindest sagen sie sind komplett hetero, aber trotzdem schwulen Sex haben beziehungsweise eben als Gogo-Boys eben tanzen oder Gogo-Männer eben tanzen. Und dann hast du teilweise drei geile schwule Gogo-Tänzer und einen okay, aber sehr maskulinen Gogo-Tänzer, der im Hetero ist, und der kriegt teilweise dann mehr Geld als eben die Schwulen. Und das wird teilweise auch so, dass gerade Sean Cody und diese Webseiten, die halt sehr viel mit diesen typischen Schönheitsidealen, aber Hetero-Männer drehen, dass die mehr Geld bekommen als ich jetzt eben. Und gerade wenn die irgendwie den Popo hinhalten und sich zum ersten Mal poppen lassen, dass sie halt noch mehr Geld bekommen. Das ist, wie gesagt, das ist teilweise, glaube ich hoffe, dass die neuen Generationen anders ist, aber du merkst es definitiv von den Älteren, dass wir vielleicht von uns denken, wir sind schwule Männer, wir sind keine richtigen Männer, aber da ist so ein hetero Mann. Oh, erzähl uns noch ein bisschen mehr über deine Freundin und so weiter. Und du weißt, du kannst sie nie knacken, aber so dieses Hetenknacken eben. Und deswegen habe ich anfangs als Gogo-Tänzer eben versucht, yeah, I'm Hans, I have a wife and two childrens. Weil da war auch, zu der Zeit war halt Schwarzenegger, war halt auch Governor, Gouverneur vom Staat Kalifornien. Und das konnte ich aber nicht so lange, da war ich ein schlechter Schauspieler, glaube ich. Ich bin dann wieder ins normale Florian-Sein dann eben abgestürzt. Aber ich habe das dann nie versucht wirklich, dass ich jetzt da extra maskuliner bin oder anders bin. Also deswegen meine ich eben, Hans Berlin ist nicht wirklich anders als Florian. Das Einzige, was du beim Pornodarstellen halt eben lernen musst, kann ich dir auf der Couch mit deinem Hund zeigen, dass du halt nicht so Sex hast, sondern dass du dich halt öffnest, dass der Kameramann halt irgendwo dazwischen kommt oder dass die Kamera halt was sieht. Und das ist ja, wenn du, jeder, der draußen mal so OnlyFans subscribed hat und sich denkt, boah, da lässt sich der von diesem Riesenpimmel ficken, aber wir können es nicht sehen, weil die irgendwie im Halbdunkeln oder sich irgendwie so verkuschelt irgendwie Sex haben. Du willst als Zuschauer halt was sehen, und das sind so diese einzigen Sachen, die du lernen musstest. Oder ich weiß noch bei meiner ersten Szene, hey, bisschen lauter, hey, bisschen lauter, weil du hast jetzt im normalen Sex, bist vielleicht jetzt nicht so laut.
Ja.
Das musste ich eben mit dazu lernen. Aber ansonsten, also da genau als Maskuline oder irgendwie anders zu sein, nee, da bin ich eigentlich genauso wie im
Aber du hast gerade auch eine Sache angesprochen, die ich auch ganz spannend finde und die sich jetzt bestimmt auch viele Leute zu Hause fragen. Und zwar, du hast ja gerade gesagt, so Sex mit Extremen. Ne? Also im Sinne von, ich sag mal so, die Leute, die du dann in einem Porno siehst, sind ja meistens Leute, die untenrum Schwänze haben wie so abgerissene Kinderärme. Also was jetzt nicht unbedingt repräsentativ für die Bevölkerung ist.
Deswegen hast du vorhin über Rocco Steel gefragt.
Der ist, glaube ich, besonders groß, ne?
Ja.
Okay. Auf jeden Fall, wie bereitet man sich auf sowas vor und gewöhnt man sich denn an sowas? Oder weil ich meine, ich habe das Gefühl, I don't know, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen überdramatisch und ich komme aus so einer harten Sozialarbeiterfamilie, aber ich habe schon wirklich, meine ich, Szenen gesehen von Leuten,
die da gerade wirklich hier weggehauen wurden von Leuten, wirklich mit Riesenteilen. Und ich hatte das Gefühl gehabt, wenn ich so in das Gesicht und in die Augen gucke, das sind Schmerzen, das sieht nicht nach Spaß aus. Die haben da auch bestimmt geschnitten und man sieht dann vielleicht sogar auch einen Schnitt irgendwie. Also das, also ich glaube, irgendwann war das bei einigen Leuten nicht mehr lustig.
Also ich kann jetzt nur aus meinem eigenen Leben eben reden und da kann ich bei einer Vorgeschichte anfangen, dass ich glaube ich eigentlich schon immer eher Bottom sein wollte. Also so ich wollte jetzt nie eine Frau sein, aber ich habe mir immer so diesen Männertypen eben nach diesem, was hast du vorhin mal gesagt gehabt, den, der dich rettet, der...
Ach so, so ein Prinz mäßig, ja?
Genau, also das habe ich mir immer, und dieser Prinz war eigentlich schon immer gut bestückt. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, das war jetzt das Schöne, das Geile an der Porno-Welt und auch so bei OnlyFans, dass ich mit großen Pimmeln gedreht habe. Das ist, also ich normal Durchschnittsgröße passt auch. Nicht jeder muss irgendwie so groß sein, aber so ein großer Schwanz, der bereitet dir halt dann einfach ganz andere Gefühle. Deswegen bin ich nie ins Fisting oder konnte ich mich nie fürs Fisting interessieren, aber ich hatte immer Angst, dass wenn es mir doch mal zu gut gefällt irgendwie, dass ich weiß, ich mein Arschloch da ausgeleiert wird oder
so. Machst du da irgendwas, um irgendwie wieder, das ist ein Muskel, ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt, also da zu großen Schwänzen komme ich gleich, aber da wie gesagt mit Fisting eben, das ist sowas, wo ich jetzt nie, ich habe einmal für eine Live-Show jemanden gefistet, ich habe nie irgendwelche Fisting-Videos gedreht, ist einfach nie, nicht mein Ding. Ich weiß, da gibt's viele Leute, die mir sagen, was es für tolle Gefühle eben sind und so weiter. Da denke ich mir manchmal eben gerade mit dem Rosebud, wie das dann alles funktioniert. Also,
magst du Rosebuds?
Nee, glaube ich jetzt nicht. Da gucke ich meistens immer weg, wenn es okay. in einem Pornofilm. Ich finde so ein Gaping Hole irgendwie schon ganz geil, aber wenn dann so ein Rosebud da draus gedrückt wird, ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Und ich kann es auch nicht machen. Ich wüsste jetzt nicht, ja, nee.
Ja, keine Ahnung. Also ich hab das mal gesehen, also es gab mal jemanden, der mich hot fand und der hat mir dann Videos von sich geschickt und ich hab das gesehen und war, ich war geschockt, das sah einfach aus wie so ein blutiger Schnitzel.
Okay, genau, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt
daran,
genau, und wir wollen jetzt kein Fetisch-Shaming machen und so weiter.
Und auch kein Rosetten-Shaming, genau. Wenn du so aussiehst, du bist schön so,
genau.
Das ist nur nicht vielleicht mein Geschmack.
Genau, jedem das seine, aber ich denke mir das dann eben auch, für mich sieht es dann schon wie so ein Horrorfilm da ein bisschen aus, wo ich dann wirklich dann weggucken muss und so weiter. Und wo ich mir dann teilweise auch denke, ich bin jetzt kein Doktor, aber wo ich mir denke, das kann vielleicht auch nicht gesund sein, genau, weil, wo du gerade auch gesagt hast, okay, dann nimmst du die großen Schwänze, dann denkst du natürlich dann auch so, wird mein Loch jetzt immer offen bleiben? Muss ich jetzt Angst haben wegen Inkontinenz oder sowas? Aber ich habe scheinbar die Anatomie, dass ich das echt ganz gut wegstecken kann, dass also jetzt auch
ein... Das ist kein Wortwitz.
Genau.
Okay.
Also so jemand wie Cutler X ist riesig und dann gibt es, Gott, ich werde alt, mir fällt jetzt auch der, nicht Eduardo, wie heißt er? Fällt mir vielleicht später nochmal ein.
Eduardo Torres oder so hieß er, ne?
Nee, aber das ist ein Spanier sogar, der jetzt vom Körper nicht so toll aussieht, einen wunderschönen großen Schwanz hat. Und mit dem wollte ich unbedingt drehen und da weiß ich ja, für Treasure Island damals gedreht, ohne Drogen, ganz, ganz brav, aber eben genau ohne Kondom. Das war dann der Zeit, wo ich dann wegen PrEP, also 2013 PrEP in Amerika eingeführt wurde, immer mehr eben umgestellt wurde auf kondomlosen Sex. Und da wollte ich mit dem unbedingt drehen, weil ich einfach seinen Schwanz haben wollte. Nur wenn die denn dann zu schnell reinstecken, dann musst du dann aufpassen wegen Blutungen und so weiter. Und das ist natürlich dann scheiße, wenn du dann gerade, also du willst dann auch keine Scheiße haben, aber wenn du Blut halt eben auch dann hast, dann musst du erst mal warten. Kaltes Wasser in den Po rein, scheint das scheinbar, dass diese Risse, dass es dann weggeht, dass es dann schneller heilt.
Ach echt?
Ja.
Okay.
Wurde mir mal gesagt, habe ich dann versucht und funktionierte auch, weil gerade jetzt, wo wir diese Internal Cumshots ja auch haben, wenn du dann das Sperma dann rauspresst, soll ja kein Blut, soll nicht braun sein, soll nicht rot sein, soll ja irgendwie cremig sein, auch nicht einfach. Genau, aber ansonsten kann ich das immer ganz gut wegstecken und wieder, was Onkel Hans jetzt eben sagt, ist was ich selber aus meinen Erfahrungen mache, Kinder bitte nicht nachmachen, ist, dass ich in der Pornowelt wurde mir halt gesagt, hey, ein oder zwei Imodium ist halt ganz gut, damit du für so eine Szene oder auch wenn du ein paar Stunden lang halt eben durchgenagelt wirst, damit du halt sauber bleibst.
Imodium ist was genau?
Gegen Durchfall.
Achso, okay.
Genau. Kannst auch ein Generika nehmen, eben muss es nicht unbedingt Imodium sein, aber halt gescheit vorher eben spülen, sauber machen und so weiter. Das, ich glaube, mittlerweile ist es in Deutschland auch angekommen, oder dass man sich vor Manalsex spült und irgendwie dann Duschschlauch sich im Popo.
Ich sag mal so, für einige Leute ist das News, aber hey.
Ja, genau. Naja, das war halt anfangs einfacher, wo wir noch mit Kondomen gefickt haben, weil ich meine, wenn dann mal ein Kondom schmutzig war, dann hast du es halt abgestriffen und weggeschmissen.
Mhm.
Das ist mit dem Spülen, muss ich sagen, das habe ich erst so angefangen, als ich nach Amerika gegangen bin, eben als mehr und mehr Sex halt eben kondomlos passierte. Aber klar, beim Porno willst du halt keine Unfälle eben haben. Ich habe trotzdem ein gutes Frühstück, ich esse trotzdem ganz normal, soll es dann nicht irgendwie jetzt aufgebläht sein oder so. Und dann nehme ich halt eben, ich habe es herausgefunden, dass wenn ich 2 Imodium eben nehme und dann eben sauber mache, dass ich so für ein paar Stunden dann eben die Verdauung ausgeschalten würde. Das bleibt dann erstmal hier oben und ich habe jetzt auch keine Probleme dann mit Verstopfung oder so. So gesagt, deswegen meine ich ja, nicht unbedingt nachmachen, sondern erstmal schauen, wie der Körper darauf reagiert. Habe ich leider jetzt auch schon von Drogenleuten gehört, die ins Berghain gehen und irgendwie 24 Stunden lang tanzen wollen, damit sie zwischendurch nicht pupen müssen, nicht auf die Toilette müssen, dass sie halt auch eben Imodium einnehmen. Ja, kann also auch da helfen. Also auch von Tops, die gar nicht gefickt werden wollen, sondern wollen einfach nur nicht auf die Toilette gehen. Und genau, das erstmal sauber machen, dass es halt sauber bleibt und dann entspannen. Also ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich bin immer noch, also wie ich es mache, ich bin aber froh, dass wenn ich dann im normalen Leben mit normal durchschnittlich großen Schwänzen Sex habe, dass ich die auch immer noch zum Kommen bringe.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob es durchs Workout ist, ich mache meine Kegel-Exercises oder wie es heißt.
Ah, die helfen, ja?
Glaube ich, das kommt zum Normalen beim Sex dann eben. Aber genau, also da, ich werde das natürlich auch immer mal wieder gefragt, hey, wie schaffst du das? Da sage ich keine Ahnung. Ich frage mich das Gleiche, Armand Rizzo, den du vielleicht auch schon mal gesehen hast, das ist ein kleiner Latino. Man würde sagen, er ist fast ans Kleinwüchsige gehend, aber er ist, dadurch, dass er von seinen Proportionen ich will das Wort normal nicht benutzen, aber wie ein ausgewachsener Mensch eben proportioniert ist, aber er ist relativ klein.
Mhm.
Das heißt, wenn der sich so einen 20, 21 Zentimeter langen Schwanz reinstecken lässt, dann sieht das riesig aus. Und da habe ich mir auch immer gedacht, wie schaffst du das? Und ich habe, also dass es einfach so wegsteckt. Und dann habe ich mit dem mal eine Szene gedreht und ich habe jetzt nicht so ein Monster. Und der hat sich trotzdem toll angefühlt und hat es auch sogar geschafft, dass ich ein paar Minuten gekommen bin und so. Das war leider am Abend, bevor wir die Szene gedreht haben.
Also war dann quasi privat getroffen. So.
Naja, die haben uns, das dumme Studio hat uns in ein Hotelzimmer gesteckt und plötzlich war er auf meinem Schwanz gehockt. Wir konnten am nächsten Tag dann trotzdem noch drehen, aber normalerweise ist das immer eins dieser No-Nos eben, dass du keinen Sex vorm Drehtag halt eben hast und vor allem auch nicht mit deinem Szenenpartner.
Ah, okay.
Die wollen dich halt immer noch hungrig, damit es halt immer alles richtig echt aussieht.
Okay.
Ja. Also genau, also wie ich das so wegstecke, keine Ahnung, weil wie gesagt, Cutler X ist halt auch, das ist halt auch riesig. Und
die hast du gedreht auch?
Mit Cutler X habe ich damals mal sogar gedatet vor meiner Pornozeit.
Ah, okay.
Eben noch, ja. Den hatte ich damals sogar über Grindr in Los Angeles kennengelernt, als ich da 2006, gab es da überhaupt Grindr schon? Oder irgendwie irgendwas Online-mäßiges kennengelernt und war dann auch sehr überrascht, als er da mit diesem Riesendödel dann plötzlich ankam.
Ja, weil ich habe schon Videos gesehen, wo ich das Gefühl hatte, dass man da quasi den Leuten schon ansieht, dass das Leben gerade aus ihnen rausreicht und sie kurz davor sind, ohnmächtig zu
werden.
Aber
andererseits, wenn jetzt der Bottom eben von so einem Riesendödel gefickt wird und keine Reaktion zeigt, ich meine, das... Also mich geilt sowas schon so ein bisschen auf, wo glaube ich so ein bisschen eine sadistische Art dann eben ist, wenn der Bottom so richtig so schön rumjammert. Weil ich hatte das schon mal, dass ich mit einem gedreht habe, da war Bottom und ich und ein anderer, wir waren die Tops und wir haben beide halt ein DP, eben Double Penetration gemacht. Und es kam aber gar keine Reaktion von ihm, wo dann der Kameramann, der /Regisseur dann auch gesagt hat, kannst du uns vielleicht irgendeine Reaktion geben, weil sonst ist das super langweilig, wenn du da mit 2 Schwänzen und der andere war wirklich sehr groß bestückt und da gar keine Reaktion. Also da
weiß ich, glaube, jetzt der war nicht, vermutlich ja. Irgendwie noch beschäftigt, irgendwie halbwegs bei Bewusstsein zu bleiben.
Nee, ich glaube, da war das so gewohnt, dass er 2 Schwänze im Arsch hatte, dass er da so irgendwie, okay,
just a normal day
in my life, genau. Ja.
Okay. Okay, Leute, wir machen an dieser Stelle einen kurzen Cut. Der Booty Call mit Hans Berlin ist nämlich ziemlich eskaliert, aber im positiven Sinne. Den zweiten Teil von unserem Date, den gibt's dann am Donnerstag in 2 Wochen hier auf diesem Kanal. Abonniert unbedingt den Podcast, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich auf jeden Fall zudem über Kommentare und positive Bewertungen, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis bald.
You know what time it is.
It's time for a booty call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.